Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Ein neues Jahr und damit herzlich willkommen in 2021, auch hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Wir sind zurück nach der Weihnachtspause, natürlich mit dem Start in die neue Saison. Hawaii Swing im vollen Gange, am Wochenende das Century Tournament of Champions hat stattgefunden. Das erste Turnier des Jahres, traditionell mit dem, was ja 2020 abgeräumt hat auf der Tour und mit Harris English, der eine Siegdürre durchbrochen hat. Aber wir fangen natürlich nicht an, bevor ich nicht unsere Expertin begrüßt habe. Frohes Neues auch dir, Desiree.
Ich dachte schon, du hättest mich vergessen.
Nein. So lange war die Pause jetzt auch nicht.
Frohes Neues auch an alle unsere Zuhörer natürlich.
Und ein bisschen nicht sportlich, aber irgendwo doch sportlich müssen wir dann auch noch zum Start werden, weil unser allerliebster Golffan, ne, das war jetzt ironisch gemeint, Ich hoffe, ihr habt es rausgehört. Wir nennen ihn mal den Orangen-Donny. Ihr wisst alle, wer gemeint ist. Der hat wieder von sich reden gemacht, beziehungsweise natürlich auf politischem Sektor in den letzten Tagen waren die Meldungen voll davon, was der sich wieder geleistet hat in den USA. Da gehen wir jetzt gar nicht drauf rein. Aber die Auswirkungen, die gehen sogar mittlerweile bis in den Golfsport rein. Denn die PGA of America, die hat dem Trump National Golf Club in Bedminster die PGA Championship 2022 entzogen. Eben aufgrund der Sachen, die sich Donald Trump politisch geleistet hat. Man hat klare Kante gezeigt auf Seiten der PGA und hat gesagt, wir wollen keinen Schaden auf unserer Marke haben durch den da. Also, und deshalb muss sich das PGA Championship 2022 einen neuen Austragungsort suchen. Gute Sache, oder?
Das ist deswegen schon alleine eine gute Sache, weil das die schlimmstmögliche Conclusio für Trump ist, die passieren kann. Ich habe mich im Dezember ja damit beschäftigt, ein Buch zu lesen über den guten Nummer 45 von Rick Riley, der Mann, der nicht verlieren kann, warum man Trump erst dann versteht, wenn man mit ihm golfen geht. Ist auch so ein hübsches Bildchen von Trump im Rough mit seiner schlanken, zarten Gestalt irgendwie vorne drauf. Und an dem Buch bin ich diverse Male vorbeigelaufen im Buchhandel und habe diverse Male kann es nicht gewesen sein, weil so viel waren ja Buchhandlungen nicht offen, aber ich habe das Buch gesehen und habe immer gedacht, oh Gott, müsste ich eigentlich lesen, ich habe keine Lust, ich will von dem eigentlich gar nichts wissen. Dann wurde es mir im Rahmen des Buchwichtelns auf Twitter geschenkt. Ja, vielen Dank dafür nochmal, weil ja, natürlich muss man es lesen und ich kann es tatsächlich, auch wenn das kein angenehmes Lesevergnügen ist, auch nur jedem empfehlen, mal einen Blick in dieses Buch reinzuwerfen, weil, also es ist von Anfang bis Ende furchtbar schockierend, obwohl viele Dinge bekannt sind und obwohl wir ja vieles wissen, wie Trump sich da verhält, wie er mit seinen Golfpartnern umgeht und so weiter, aber auch eine Sache ist natürlich mit seinen Golfplätzen, wie er damit umgeht, wie er die umbaut und dass sein innigster Wunsch oder sein ganzer Antrieb ist, dass auf einem seiner Golfplätze mal ein Major der Herren stattfindet und das wäre jetzt passiert und jetzt passiert es nicht und das ist tatsächlich der tiefste Tiefschlag, den man ihm zufügen kann und deswegen ja, es ist gut so, es muss so sein.
Aber das Coverfoto von dem Buch Trump im Rough, das muss doch eine Fotomontage sein, der steht doch nicht im Rough, der trifft doch immer das Fairway.
Nee, er steht deswegen nicht im Rough, weil ja seine Caddies drauf trainiert sind, ihm die Fälle dann, die schwimmen dann meistens davon, aber die Bälle, die werden ja dann auf dem Fairway für ihn zurechtgelegt, da hast du völlig recht. Also deswegen ist das natürlich eine Fotomontage. Nein, es ist wirklich ganz schlimm und Trump ist einfach, auch mit allem, was er mit seinen Golfplätzen anstellt, lustigerweise, es ist ja nicht nur die PGA of America, die ihn jetzt belangt, sondern es ist auch so, dass die RNA sich ausgesprochen hat, dass auch bei Trump Turnberry über Jahre hinaus noch jetzt die Open nicht sein werden. Turnberry ist ein Platz in Schottland, der definitiv in die Open-Rotation reingehört und es dürfte der einzige Platz, der unter Trumps Ägide so jetzt sich entwickelt hat, sein, der sich da positiv entwickelt hat. Also Trump hat Turnberry tatsächlich auf Vordermann gebracht, weil der vorher schlecht organisiert war, in unterschiedlichsten Händen da ein bisschen so vor sich hin vegetiert hat. Das ist der einzige Platz, bei dem Trump tatsächlich mal nicht geschafft hat, dass der eher schlechter wurde unter seiner Ägide. Und insofern ist es um den Platz schade, aber wenn du die Schotten, wenn du denen Trump, Turnberry, diese beiden Begriffe in einem Satz sagst, gehen die eh schon an die Decke. Trump hat in Aberdeen, seinem anderen Platz in Schottland, unfassbares Unheil angerichtet. Mhm. Das kann man gerne auch in dem Buch nachlesen. Das hat man auch ein bisschen mitgekriegt. Das ist die Sache mit den Naturschützern. Das ist die Sache mit einer zu bauenden Wand, damit man Windkraftanlagen nicht sieht. Also der hat wirklich da alles in Grund und Boden gewirtschaftet und das Volk so gegen ihn aufgebracht, dass ja Nicola Sturgeon ihm die Einreise verweigert hat. Jetzt, da wollte er ursprünglich hindern, kurz vor dem 20. Januar noch. Habe ich gelesen, dass Schottland ihn dann nicht haben möchte. Komisch. Und ja, also ich würde sozusagen auch vermuten, dass die Turnberry so lange draußen lassen, bis Trump aufgibt und den Platz verkauft, so ungefähr. Und erst wenn der mal nicht mehr Trump heißt, wird der wieder zurückkehren. Also das ist eine sehr, sehr wagemutige Prophezeiung. Man weiß nicht, was in der Zukunft passiert. Aber dass ihm jetzt das Major 2022 weggenommen wird, das ist mehr als angebracht und es ist ein sehr, sehr guter Move der PGA und es ist ja auch nicht das erste Mal, dass Trump ein Turnier weggenommen wird. Wir haben ja
2015. Damals ein Turnier, weil er eben vorher sich über mexikanische Einwanderer in der Trump-eigenen Art dann mokiert hatte und das schon damals unter der Gürtellinie war. Und auch da hat die PGA of America reagiert, damals, als er eben dann auch, ja noch nicht Präsident war, aber trotzdem. Da hat man auch schon eigentlich klare Kante gezeigt. Also irgendwo kann man der PGA of America durchaus schon zugestehen, dass sie durchaus Trump kritisch war. In seiner Zeit als Präsident war es dann wieder ein bisschen was anderes, aber jetzt unterstreicht sie es eigentlich.
Na, das gibt schon so Sachen, die man gar nicht so richtig mitkriegt. Also ich meine, der Move von, also die Wegnahme von Doral, das war ja das Turnier. Und dann der Move, das Ganze nach Mexiko zu verfrachten, das hat ja schon Rory McIlroy sehr suffisant kommentiert. Das hat mir sehr gefallen damals. Das war natürlich eine Meisterleistung. Aber es ist ja auch tatsächlich so, dass auch im Jahr zuvor, es gab ja mal diesen Grand Slam of Golf und der wurde dann tatsächlich auch gecancelt und hätte dann, also bevor er gecancelt wurde, war eigentlich das Vorhaben, den auf einem Club von Trump in L.A. stattfinden zu lassen, den er aber eben auch ziemlich runtergewirtschaftet hat. Und ja, also da wurde dann das Turnier irgendwie aufgrund von The Event No Longer Fits Today's Golf Landscape, so irgendwie, da war auf einmal ein Turnier verschwunden und es hat auch damit zu tun mit Sicherheit und dann natürlich die Turnberry-Geschichte, wo das letzte Mal wirklich seit 2009 war da jetzt kein Open mehr. Und ja, nur die Women's Open in 2015 und dann hast du ja wirklich dann Trump an der Backe und der kommt dann da und dann hast du Proteste und die Proteste hattest du auch in Amerika, da war auch ein Women's Major mal auf einem Trump-Platz und also ich kann sowas von verstehen und ich finde es aber sehr gut, dass die so recht schnell reagiert haben, das hätten sie jetzt ja nicht mehr vor dem 20. Januar machen müssen und als das Gerücht draußen war, wir wissen das ja schon ein paar Tage länger, war es eigentlich so, dass man auch gesagt hat, naja, die definitive Bestätigung wird dann nach dem 20. Januar kommen, wenn man das jetzt nicht so noch weiter anheizen will oder whatever. Und ja, jetzt ist es draußen und ich finde es gut und ich finde es konsequent.
Und das finde ich auch und das ist auch ein gutes Stichwort und Schlusswort für dieses Thema. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's golferisch zur Sache mit dem Century Tournament of Champions hier bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert. Von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de mit dem Rückblick auf das Century Tournament of Champions, das erste Turnier des neuen Golfjahres, des Jahres 2021, das 13. von 50 Turnieren in dieser Saison auf der PGA Tour ausgetragen, natürlich in Kapalua auf Maui, Hawaii. Und da waren sie dann vertreten, die besten des letzten Jahres, plus ein paar, die eben keine Turniere gewonnen haben, die sich dann über das Tour Championship noch qualifiziert haben. 2020 war eben ein bisschen anders und unter anderem zum Tour Championship, über das Tour Championship reingerutscht in dieses Turnier, Harris English und Joachim Niemann. Und die beiden, die haben es am Ende unter sich ausgemacht, dieses Turnier. Das Tournament of Champions gewonnen im Playoff. Da hat sich Harris English am ersten Extraloch durchgesetzt und seit 2013 seine Durststrecke, die seitdem währte, endlich beendet, doch nochmal wieder auf der PGA Tour ein Turnier gewonnen. Desiree, jetzt haben die beiden, die eigentlich unter normalen Umständen nicht unbedingt qualifiziert gewesen wären, dieses Turnier gewonnen. Macht's das jetzt irgendwie etwas anrüchig?
Ach nee, Quatsch. Also ich meine, Harris English hat jetzt so eine Reihe von Ereignissen letztendlich fortgesetzt. Wir hatten in den vergangenen Monaten unglaublich viele nach langer Zeit wieder mal Gewinner. Also herausragend natürlich Stuart Sink, der 11 Jahre gebraucht hat, bis er dann wieder einen Sieg eingefahren hat. Wir hatten Martin Laird nach 7 Jahren, Brian Gay nach 7 Jahren, Robert Strapp nach 6 Jahren, Sergio Garcia und Hudson Swafford hatten auch 3 Jahre, glaube ich, nicht gesiegt. Dann Jason Kokrak hatte ja seinen ersten Toursieg, nachdem er ja schon irgendwie 9 Saisons auf der Tour unterwegs war. Also waren lauter so Durststreckensieger, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Gab es ganz viele und da hat sich Harris English jetzt rein eingereiht. Bei ihm ist es nicht ganz so lang her, aber der hatte sich schon ziemlich rausgespielt gefühlt, hat ja 2019 dann die reguläre Tourkarte verloren, weil er nur 145. war im FedEx Cup und musste sich dann erst wieder so langsam ranspielen und hat das aber irgendwie, oft sind ja solche dramatischen Ereignisse, es ist schon dramatisch, wenn es um die Tourkarte geht, im Leben eines Tourspielers sind ja so Katalysatoren, das kann dann entweder dazu führen, dass du komplett abstürzt oder eben auch, dass vielleicht irgendwas Klick macht und Harris English hat sich dann einen Trainer auch und Sportpsychologen genommen und hat einfach auch sein Mindset umgestellt, was jetzt im Sport natürlich an der Tagesordnung ist und was er auch offensichtlich machen musste, mhm, und hat sich dann eben wirklich über viele Turniere, viele Top-5-Platzierungen da jetzt wieder nach oben gespielt und eben, er wäre ja nicht bei dem Turnier jetzt auf Hawaii dabei gewesen, wenn er es nicht bis nach Atlanta geschafft hätte. Das ist natürlich dann nochmal eine andere Nummer als nur in Anführungszeichen Top 120 und die Tourkarte gesichert. Und insofern war der Sieg jetzt folgerichtig und wahrscheinlich hat er auch damit zu tun gehabt, er hat selbst auch so in die Richtung ein bisschen was geäußert, dass er ja zusammen mit Matt Kuchar das QBE Shootout, also so ein Partnerturnier, was jetzt irgendwie nicht so richtig zählt in den Wertungen, gewonnen hat. Und dass ihm vielleicht hat ihm das auch so ein bisschen Blut lecken lassen, dass er auch mal wieder gemerkt hat, wie sich das anfühlt. Und offensichtlich ist er wieder in den Kreis zurückgekehrt, derer, die da einen Sieg heimbringen können.
Es hat ihm mit Sicherheit gut getan. Und wenn wir mal auf seine Statistiken gucken, dann hört ihr auch, warum er gewonnen hat. Also 51 von 61 Fairways getroffen, 62 von 72 Grüns in Regulation und 113 Putts hat er gebraucht über 4 Runden. Also ja, die minus 25 am Ende, man weiß, wo sie herkommt.
Das auf jeden Fall, wobei es am Schlusstag ja erstmal gar nicht so aussah. Also so nach der Halftime, wenn wir es mal so nennen wollen, hatte er gerade mal vom Ergebnis her ein Bogey, ein Birdie, also Even Par gespielt und Joachim Niemann ist da losgezogen wie die Feuerwehr auf den Front Nine. Der hat ja 6 Birdies gespielt auf 9 Löchern, war dann da an ihm vorbeigezogen und auch Ryan Palmer war übrigens gleich platziert mit Harris English und hat genau dasselbe Schicksal in Anführungszeichen erlitten, nämlich auf den Front Nine irgendwie auch letztendlich zwar etwas spektakulärer mit 2 Bogies und einem Eagle, aber auch wieder mit Even Par rauszugehen und beide haben dann auf den Back Nine gezündet und bei Ryan Palmer war es dann einen Tick zu spät, außerdem hatte der sich noch einen Double Bogey an der 11 geleistet, was ihn echt nochmal zurückgeworfen hat. Deswegen war die Schlussoffensive mit noch 4 Birdies bei ihm nicht ausreichend, der war dann im Prinzip schon draußen. Aber Harris English hat eben dann auf den Back Nine sich erinnert, dass er vielleicht noch was tun muss, hat dann Birdie 11, 12, 13, 15 gespielt, konnte sich auch das Bogey an der 16 zumindest so noch leisten, dass ihn dann Birdie an der 18 ins Playoff gebracht hat. Aber lange Zeit sah das so aus, als ob Joachim Niemann mit einer blitzsauberen bogeyfreien minus 9 in der Schlussrunde da eventuell den Sieg für sich noch alleine heimbringen kann. Also wenn der Birdie-Putt am Schlussloch nicht reingegangen wäre, hätte Harris English da das Nachsehen gehabt. Andererseits war das eine Eagle-Chance, das ist ein Par 5. Er hätte es da sogar schon klar machen können. Also das war wirklich Crunch-Time dann hinten raus.
Schornstein hinten raus. Eine 64 hat Niemann am Ende gespielt, also die beste Runde des Tages, glaube ich, dann auch absolviert auf dieser Schlussrunde. Aber es hat dann eben ganz knapp nicht gereicht. War das erste Playoff, in das Joachim Niemann auf der PGA Tour eingezogen war. Und das hat er dann verloren. Aber das wird ihn sicherlich nicht weit zurückwerfen.
Nee, das glaube ich auch nicht. Interessanter ist tatsächlich, dass Justin Thomas es nicht geschafft hat, aus seiner Ausgangsposition, ja. Der war auf Platz 5 vor dem Finale, hätte ich viel drauf gewettet, dass der da jetzt mal so richtig noch loslegt. Ja. Ist ja auch nicht so, dass er da noch nie gewonnen hätte.
Nö, und vor allem 4 Schläge Rückstand, das ist auch was, wo Justin Thomas normalerweise sagt, ach komm, das kriege ich am letzten Tag noch geregelt. Aber bei dem Turnier war aus seiner Sicht relativ wenig normal, weil er sich auf der Samstagsrunde was geleistet hat, was ihm sehr, sehr nachhing.
Genau, was wir alle vielleicht nicht gehört hätten, was das Ganze nicht entschuldigen soll, wenn da Zuschauer dabei gewesen wäre und sozusagen Lärm. Aber beim Golf ist es wie in der Fußball-Bundesliga. Man hört zurzeit vieles, was man nicht hören will. Sei es nun was von der Trainerbank im Fußball so kommt oder eben beim Golfen auch, was die Spieler natürlich vor sich hin murmeln oder schimpfen oder wie auch immer. Und Justin Thomas hat sich da leider für einen, wie soll man das jetzt umschreiben, sehr homophoben Ausdruck gegen sich selbst, aber es macht es natürlich nicht besser entschieden. Und als er halt einfach einen Putt nicht gemacht hat, der hätte reingehen müssen und hat sich selbst dann da leider sehr ungünstig beschimpft und so, wie man das eigentlich nicht machen sollte, hat es dann auch erst nach der Runde realisiert. Er hat es in dem Affekt sozusagen auch gar nicht richtig gemerkt und dann hat mir ihm das hinterher gesagt und er hat sich wirklich also ausführlichst und ich bin mir ganz sicher auch echt ehrlich entschuldigt. Ja, der war so entsetzt.
Das glaube ich auch. Also das richtig ist erschrocken über sich selbst. Also die Statements von ihm, die lesen sich genauso und die hören sich auch genauso an. Also der war wirklich entsetzt, was er da gesagt hat und hat ja auch dann auch am Sonntag gesagt, das hätte ihn die ganze Nacht beschäftigt. Deshalb war es auch was für ihn am Sonntag gar nicht unbedingt im Mittelpunkt stand, jetzt ein Golfturnier gewinnen zu wollen, sondern eigentlich letztlich die Geschichte, wie kann ich denn sowas bloß sagen? Geht doch gar nicht.
Ja, und also er hat dann letztendlich, ich meine, da ist Justin Thomas ist schon irgendwie relativ geradeaus in dem, was er sagt und in dem, was er denkt. Und er hat also neben wortreichsten Entschuldigungen und auch sicher ehrlich gemeinten Entschuldigungen hat er halt auch gemeint, okay, das ist jetzt ein bisschen sehr frei zusammengefasst, wir lernen alle permanent dazu und entwickeln uns als Spieler. Und es hat er jetzt nicht ganz so gesagt, aber nach dem Motto, ich hätte gern gehabt, dass es jetzt das nicht braucht, um mich weiterzuentwickeln. Aber das hat ihn tatsächlich sehr beschäftigt und auch sehr schockiert. Und insofern, da kämen wir jetzt in ein Thema rein, über das man stundenlang diskutieren könnte, auch was in anderen Sportarten da manchmal dann im Affekt passiert. Es war nicht in Ordnung und ich glaube, er hat es tatsächlich mit dem verlorenen Turnier letztendlich bezahlt. Es soll jetzt um Gottes Willen die Leistung von Niemann und English nicht schmälern, aber das ist eigentlich die Wiese von Justin Thomas und ich glaube, wenn der dann ganz normal siegeshungrig befreit aufgespielt hätte, dann hätte er, da ging es um einen Schlag letztendlich. Das ist für den Kinderspiel. Also, aber nur so lernt man dazu. So hat er selbst das jetzt ja auch gesehen und er kann sich das auch absolut leisten. Und ich weiß ja nicht so, dass er noch nie gewonnen hätte und auch dort noch nie gewonnen hätte. Der wird da auch wiederkommen und ich denke, der wird daran notgedrungen reifen und hilft ja nichts. Also es ist so ein klassisches hilft ja nichts bei mir.
Apropos Reifen, was machen wir denn aus Bryson DeChambeau? Der ist auf der Schlussrunde mit einer 66 dann nochmal 9 Plätze nach oben gekommen, am Ende geteilter 7. Der arbeitet ja nun auch, der reift ja, oder sein Körper, der reift ja auch von Woche zu Woche, wird immer breiter. Jetzt hat er nicht unbedingt nennenswert noch mehr zugelegt. Viel mehr geht eigentlich auch gar nicht. Also diese Meister Proper Statur, die hat er ja nun mal schon. Viel mehr, glaube ich, wäre dann auch einem Golfschwung durchaus abträglich. Aber trotzdem, die Geschwindigkeit, die er eigentlich hätte haben wollen mit dem Driver, hat er nicht erreicht.
Entschuldigung.
Du lachst über Meister Proper.
Ich werde nie wieder Bryson DeChambeau anschauen können, ohne an Popeye zu denken. Vielen Dank, Malte.
Aber erst nach Konsum von Spinat.
Ja, ich habe auch Olivia nicht vergessen. Gottes Willen, es tut mir leid. Oh Gott, Lachanfälle on air, das ist das Peinlichste überhaupt. Und keiner findet es sonst lustig. Nein, also.
Ich schon.
Ja, das ist noch schlimmer. Wir zwei und sonst keiner. Nein, Bryson DeChambeau, das ist das, was wir schon lange beobachten und ja, was uns im Golfsport immer wieder ereilt. Das sind ja natürlich dann so Momente, wo der dann zulegt, wo der dann unglaubliche Weiten schlägt, wo er sich hochpimpt, sagen wir es mal so, also körperlich und golfleistungstechnisch, und wo du dann sagst, boah, das ist ein neuer Sport und die anderen können alle nicht mehr mithalten und es wird nie wieder so sein, wie es vorher war. Ich war damals schon etwas pessimistisch, das soll jetzt nicht besserwisserisch klingen, aber es ist tatsächlich so, es hätte mich sehr gewundert, wenn er das so 100% hätte durchziehen können. Und Bryson ist auch jemand, der immer an sich arbeitet. Also genauso wie es tatsächlich Golfer gibt, und ich habe auch sehr viele Podcasts jetzt über die Weihnachtszeit gehört, auch gerade jetzt so von amerikanischen Kollegen, auch so mit vielen Profis zu Gast, und da gibt es schon, die sagen immer wieder, es gibt so einen gefährlichen Punkt, wo du sagst, hey, alles super, läuft doch. Und bei Bryson DeChambeau wird es diesen Punkt nie geben, weil der ein totaler Kämpfer ist, und so wird er auch von den Kollegen eingeschätzt, und das ist ja offensichtlich, das siehst du ja auch, dass er immer weiter will, immer sich verbessern will, und das führt zwangsläufig aus meiner Sicht dazu, dass er sich auch immer wieder aus einem Zustand, in dem er so quasi in dieser Woche oder in dem Moment eigentlich alles gerade mal stabil hätte, was ja sowieso schwierig genug ist, das dann zu halten, auch noch wissentlich wieder herausbewegt, weil er doch noch an eine andere Stelle hin möchte, weil er doch noch was anderes verbessern möchte. Also der normale Golfer, jetzt mal sehr übertrieben auch ausgedrückt, strebt danach, seine Optimalform zu finden und die dann möglichst konsistent zu halten und möglichst auf höchstem Level gute Platzierungen einzufahren. Und bei Bryson DeChambeau ist es so, dass der gar nicht mal so nach einer Platzierung strebt, habe ich das Gefühl, sondern der will sich selbst und sein Prinzip vervollkommnen. Dafür spricht übrigens auch, ich habe den Golf Subpar Podcast gehört mit Colt Noss. Das ist relativ interessant, was die manchmal machen, weil sie auch Ex-Profis sind und die haben dann interessante Leute auch zu Gast. Auch Justin Thomas war da übrigens neulich. Mhm. Und die haben dann auch letztendlich darüber gesprochen, über diese Sache mit den gleich langen Schlägerschäften, die Bryson DeChambeau spielt. Und das natürlich Vorteile hat, aber eben den ganz ersichtlichen Nachteil erstmal, dass er das Wedge-Play natürlich schwieriger hat, weil er die ganz kurzen Schläger, die wir alle so gern mögen, weil man sie gerne gut kontrollieren kann, oder jedenfalls viele mögen die, weil die natürlich dann länger sind als sonst. Insofern macht es sich da schwerer, was vielleicht bei einem anderen Schläger jetzt bei den langen Leisen dann wiederum wieder einfacher wird oder Vorteile bringt. Und er hat ja dann auch mal wohl auf Trainingsrunden irgendwie dann sich mit Kollegen ausgetauscht. Und dann natürlich hat er auch schon mal mit kürzeren Wedges gespielt, ist ja klar. Und das ging dann auch besser. Und er hatte eigentlich einen guten Zugang zu diesen doch kürzeren Wedges und hat dann aber gesagt, ja, ist aber egal, aber ich bleibe jetzt bei meinem Prinzip, weil ich habe jetzt dieses gleiche Schaftlänge und so weiter, dieses System für mich erfunden und ich möchte das durchziehen, auch wenn es quasi schwieriger ist. Ja, also er sucht nicht nach dem leichtesten Weg, sondern er sucht nach dem konsequentesten Weg. Und das ist was natürlich auch dazu führt, dass er sich immer wieder aus seiner Optimalform wissentlich herausbewegt und dass es einfach immer wieder Turniere geben wird, wo man dann sagt, was war denn jetzt los? Und insofern, ich würde bei ihm jederzeit wieder so einen Ausrutscher nach oben erwarten, aber ich kann im Moment zumindest, wo er noch so gefühlt Work in Progress ist, der trotzdem so viel erreicht hat, würde ich im Moment nicht erwarten, dass er jetzt 5 Turniere hintereinander immer Top 3 ist, sondern dass er immer wieder Ausschläge nach oben und halt auch ein paar so ins Mittelfeld sind.
Ja, gucken wir mal, wie es dann im Laufe der Saison dann noch weitergeht für ihn, wie sich das alles noch entwickelt, was er noch alles optimieren kann. Ich denke mal, der wird noch Dinge finden, die da sicher noch einer näheren Untersuchung dann bei ihm nochmal unterzogen werden.
Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Gucken wir auf. Ja, John Rahm, der ist bei seinen 4 Auftritten bisher beim Tournament of Champions immer in den Top 10 gelandet, jetzt schlaggleich mit Bryson DeChambeau geteilter 7. John Rahm, den wir ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren, gut, so lange ist er jetzt noch gar nicht, dann wirklich im Fokus der Öffentlichkeit, denkt man immer nur, weil er schon so viel gewonnen hat, aber den wir immer ja dann auch für ein Major ins Gespräch bringen. Letzte Saison hat es nicht geklappt, klappt es diese?
Puh, also das ist immer schwer vorherzusagen. Erstens, ja, kann schon sein. Zweitens ist die Frage, wie der Schlägerwechsel klappt. John Rahm ist jetzt zu Callaway gewechselt und auch da muss man sagen, so Schlägerfirmenwechsel sind gut und schön und klappen manchmal, klappen aber halt auch manchmal gar nicht. Insofern würde ich mich jetzt da nicht aus dem Fenster lehnen wollen.
Justin Rose zum Beispiel, das war ja dann auch nicht ganz so erfolgreich, wurde dann ja auch relativiert, zumal es ja auch keine der etablierten Marken war, zu der er gewechselt war, sondern hat dann doch mal was Neues probiert.
Ja, die Honma-Geschichte war tatsächlich, das habe ich nie ganz verstanden, aber wenn es geklappt hätte, wäre es natürlich der Knüller gewesen. Das ist immer die Sache mit der Fahrradkette. Im Fall von John Rahm, also erstens ist es ihm absolut zuzutrauen, dass er, also dass es nichts mit den Schlägern jetzt zu tun hat und dass er sich da sehr schnell drauf einstellen wird und dann, also dass das, also blöd formuliert ist ein Schlägerwechsel, Schlägerfirmenwechsel, besonders wenn es durchaus ein bisschen unterschiedliche Arten von Schlägern sind, grundsätzlich immer ein Risiko für einen Spieler. Man kann aber schon sagen, okay, es gibt Spieler, denen man vielleicht zutrauen würde, dass sie damit weniger Probleme haben. Und John Rahm ist schon so ein Spieler, bei dem ich vermuten würde, dass er das gut hinkriegt und dass das ja dann ein Schlägerwechsel machst du ja eigentlich auch, um Dinge zu optimieren und nicht um schlechter zu werden. Aber ich weiß halt nicht, wie lange er dafür jetzt braucht irgendwie. Und wie er sich da jetzt im Moment fühlt, ist schwierig einzuschätzen. Er ist jetzt schon länger zwar beständig vorne mit dabei, aber jetzt nicht mit so einem Wahnsinns-Peak, mit so einer wahnsinnigen Höchstleistung aufgefallen. Und gerade dann ist ehrlich gesagt die Chance, dass das übermorgen in Anführungszeichen passiert, recht groß. Also John Rahm, das ist eine Frage der Zeit. So können wir es vielleicht stehen lassen.
Dann sind wir auch da auf die laufende Saison gespannt. Gucken noch schnell auf Dustin Johnson. Geteilter Elfter zum Start ins Jahr. Der hat auch andere Fokus oder Dinge im Fokus als jetzt das Tournament of Champions, oder?
Ja, also DJ, das ist einfach, Entschuldigung, aber der braucht das auch nicht unbedingt. Also das ist dieses Century Tournament, das ist, also wenn das so Spieler wie Harry's English gewinnen, die haben da so unglaublich viel mehr davon und haben das so viel nötiger auch, in Anführungszeichen. Ich habe übrigens auf Twitter auch eine nette Frage neulich gelesen, die mich sehr beansprucht hat. Also es war eine Quizfrage quasi und ich habe sie leider nur zu 4 von 5 Punkten lösen können, sehr peinlich. Und da ging es darum, welche der aktuellen Top 25 Weltranglistenspieler vor exakt 10 Jahren auch schon Top 25 waren.
Ja, das ist dabei.
Das war einfach tatsächlich. Ja. Also ich hätte auch, also meine Großmutter verwettet, Entschuldigung, beide, Ruhe, den Frieden, sorry. Aber also Dustin Johnson war völlig klar, weil man von ihm ja weiß, dass der über Jahre, gefühlt Jahrzehnte hinweg, so jedes Jahr einen Turniersieg einfährt und so weiter. Also Dustin und auch Rory McIlroy letztendlich waren relativ sichere Tipps. Adam Scott war auch relativ sicher. Ja. Und dann gab es aber tatsächlich, also mein einziger Fehler war, dass ich Webb Simpson Louis Oosthuizen vorgezogen habe, weil ich mir nicht sicher war. Oosthuizen hat sehr für die European Tour gespielt und da dachte ich, na, vielleicht kann sich das, weißt du, in der Ungleichwertung.
Aber auch bei Majors gute vordere Platzierung gehabt.
Ja, das schon, aber der Major-Sieg von ihm war 2010.
12, glaube ich. 10 war das?
Oder 12?
12 meine ich was.
Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall nicht 2011. Also das insofern, also hatte ich dann Oosthuizen rausgelassen zugunsten von Webb Simpson und das war dann der Fehler. Paul Casey war auch noch mit dabei. Und also ganz interessant, aber wenn du dir dann so die Top 25 anguckst, dann hast du natürlich einen Haufen Spieler, die so jung sind, dass du sie gleich raussortieren kannst. Und dann stellst du dir schon die Frage, ja Moment, wer war denn eigentlich so konstant? Und also zumindest vor 10 Jahren gibt es jetzt eigentlich auch niemanden, der dazwischen dann völlig weggebrochen ist.
Du hast übrigens recht, das war der Sieg bei The Open 2010. Ich hatte den zweiten Platz vom Masters irgendwie noch als großes Highlight im Kopf. Das war 2012.
Ja, wahrscheinlich hat aber tatsächlich der Open-Sieg 2010 so viele Punkte letztendlich noch gebracht, dass der halt im Januar 2011 immer noch drin war. Also das habe ich dann wahrscheinlich falsch bezogen. Und wie gesagt, das ist ja ich meine, ich habe das jetzt ja nicht irgendwie recherchiert oder so. Das war nur so irgendwie, du guckst dir die aktuellen Top 25 an, du kannst ja auch nirgends nachgucken. Und ich habe dann nur anhand der Auflösung gemerkt, da war der Fehler. Und das ist aber, also zurückführend auf Dustin und auch auf Rory McIlroy natürlich, das sind halt die Größen und Adam Scott. Vor allen Dingen die Auflösungen waren dann Bilder. Also eben immer links 2011, rechts 2021 oder 2020. Und der Einzige, der halt absolut gleich aussieht, das ist Adam Scott. Alle anderen haben deutlich weniger Haare oder Falten oder sonst irgendwas. Und Adam Scott sieht genauso aus wie damals. Das ist unglaublich. Also was der für Gene hat, das ist schon beneidenswert. Aber nein, also DJ gehört natürlich zu den beständigen Größen, aber ich glaube einfach auch nicht, dass der da anreist und sich da jetzt irgendwie das Letzte aus sich herausgeholt hat. Das ist einfach auch so ein Jahresanfang, da bist du in einer zugegebenermaßen gottgegebenen Umgebung auf einem fantastischen Golfplatz und lässt es dir einfach nur gut gehen. Also das ist meine Unterstellung.
Geht schlechter, wenn du sagst Bilder. 2010, da hatte das noch keinen Bart, oder?
Nee, der sieht aus wie sein eigener Sohn so ungefähr. Also bei Dustin Johnson ist tatsächlich, also er sieht sehr, sehr jung aus damals noch und Bärte sind natürlich verändern. Louis Oosthuizen hat weniger Haare dann irgendwie, zwar Bart, aber weniger Haare, vorher mehr Haare und kein Bart und so. Und Rory natürlich mit Matte und ohne Matte. Also das ist ganz interessant, weil man das ja natürlich selten sieht. Aber ja, also jetzt, wenn wir drüber sprechen, klar, das ist der Open-Sieg, den ich da nicht richtig reingerechnet habe. Die Weltrangliste zieht sich ja natürlich, hat ja viele über die Jahreswende gehende Wertungen. Das ist natürlich der Punkt gewesen. Hätte man wissen können.
7 Schläge egal. Vorsprung damals, sein Sieg bei der Open.
Das war Wahnsinn. Das ist das Tolle am Golfsport, weil wir doch gerade über Bryson DeChambeau gesprochen haben. Ich glaube, es gibt keine unterschiedlichen Golfspieler als Bryson DeChambeau und Louis Oosthuizen. Also natürlich gibt es das wahrscheinlich, aber das sind so zwei totale Gegenpole, wie du ein Spiel anlegst, wie du von der Statur her bist. Oosthuizen ist so gefühlt halb so groß und halb so umfangreich wie Bryson DeChambeau in seiner jetzigen Popeye-Größe. Und das bleibt uns jetzt. Also das ist deine Schuld. Und trotzdem sind es Major-Sieger, aber eben ein Open-Major-Sieger kommt manchmal aus einer anderen Ecke auch taktisch als eben jetzt US Open. Und insofern, das ist schon. Also ich finde das wahnsinnig toll an diesem Sport, dass es da so unterschiedliche Herangehensweisen gibt. Und ich glaube übrigens auch, um noch einen letzten Namen heute ins Spiel zu bringen, dass auch Jordan Spieth von dieser Bildfläche noch nicht verschwunden ist. Der hat nämlich wiederum jetzt sich entschlossen, bei Butch Armin, nicht Armin, Harmon, vorbeizuschauen. Ich kann schon nicht mehr
in
sprechen.
In den Armen von Butch Harmon.
Oh, ja,
da kann vielleicht was gehen, ja. Also nicht zwischen den beiden, sondern mit der Rückkehr.
Ach so, ja. Nein, also es ist tatsächlich so, Jordan Spieth kämpft ja schon länger mit verschiedensten Aspekten tatsächlich des Spiels. Es blitzt immer mal wieder auf, was er für ein Wahnsinns-Putter ist und dann sind nur seine Abschläge sonst irgendwo. Und also es ist tatsächlich ein umfassenderes Problem, was er mit seinem kompletten Setup immer wieder hat und dann auch wieder nicht. Also, dass sich das so durch alle Bereiche dauernd irgendwie so durcheiert und mal da, mal dort. Das ist aber auch sehr golftypisch. Man hat selten nur ein Problem. Oft hat man überall ein Problem. Und er hat sich jetzt entschlossen, also er ist ja ganz lang und eigentlich immer schon bei seinem Trainer Cameron McCormick. Und mit dem hat er jetzt auch eigentlich so eine Art Swing Change vor. Und er hat aber jetzt von Butch Harmon, wie soll ich sagen, hat da praktisch mal drüber schauen lassen, ob das der richtige Weg ist, den er mit McCormick geht. Und McCormick wird ihn also weiter betreuen, aber Butch Harmon ist jetzt so ein bisschen der externe Berater im Fall von Jordan Spieth. Das ist was, ich glaube, wir haben auch schon drüber gesprochen und wir haben, glaube ich, auch beide schon gesagt, dass das eigentlich dringend nötig wäre, weil das System von Spieth oder das Umfeld von Spieth ist sehr stabil, was er auch positiver haben kann. Aber nachdem, wie das jetzt seit 2017 läuft, sieglos und Absturz in der Weltrangliste und so, brauchst du einen Impuls. Und es kann ja sogar sein, dass der bei McCormick gut aufgehoben ist in der dauerhaften Umsetzung von irgendeinem Change. Aber dass er da Butch Harmon jetzt draufschauen lässt, finde ich eine super Idee. Ja. Das kann ihn eigentlich nur vorwärts bringen. Und ich glaube, wenn bei Jordan Spieth, das ist so, da sind jetzt so ein, zwei Zahnrädchen, die nicht so laufen, wie sie sollen. Wenn du das schaffst, die irgendwie auf Spur zu bringen, dann ist er auch ganz vorne mit dabei.
Das Talent hat er auf jeden Fall und das sind, glaube ich, wirklich nur Nuancen, die da gerade gerückt werden müssen, um dann auch im Kopf irgendwas zu bewegen, dass es Klick macht und er vor allen Dingen auch wieder dran glaubt, dass er es kann und es dann eben auch immer noch öfter abrufen kann, wiederholen kann und dann eben wieder da ist, wo er mal war. Lass uns noch ganz kurz auf Louis Oosthuizen eingehen. Louis ist ja nicht sein richtiger Name. Weißt du, wie er richtig heißt? Das ist mir so eine Art Spitzname.
What? Nee, keine Ahnung.
Lodewikus Theodorus, genannt Louis.
Nee.
Ja, Wikipedia weiß Bescheid.
Du hast heimlich. Ich habe dich gelangweilt und du hast heimlich nebenher gegoogelt. Das ist ja schockierend. Okay.
Ich musste ja das 2010, ich musste dich da ja da herausstellen, dass du recht hattest und ich nicht.
Naja, das ist ja auch selten der Fall, aber egal. stimmt, also das Lodewikus Theodorus.
Theodorus.
Theodorus. Mon Dieu. Das ist mein Name.
Theodorus, ich weiß nicht genau, wie man es im Afrikaans oder im Südafrikanischen dann benennen würde, aber.
Nee, also das wusste ich tatsächlich nicht. Bei Louis würdest du ja jetzt auch nicht irgendwie auf einen Spitznamen kommen. Das ist ja dann doch eher mal ein normalerer Name.
Verkauft sich natürlich besser für den amerikanischen Markt.
Ich glaube eher, dass das aus Schulzeiten kommt, wo halt seine Klassenkameraden gesagt haben, hey, komm, bleib doch zu Hause mit dem Namen. Ich kenne das selbst von mir, auch Desiree ist kein guter Name für die Schule. Da habe ich lange Zeit gebraucht, um mich dann im Studium an anderen Orten von irgendwelchen Verballhornungen und Spitznamen da lösen zu können. Insofern habe ich großes Verständnis für Louis.
Und dieses Verständnis werden wir dann auch in den weiteren Monaten dieses Jahres sicherlich aufbringen, nicht nur für Louis Oosthuizen, sondern generell fürs Golf und für alles, was da dann mit zusammenhängt. Wir begleiten die Touren natürlich wieder durch das Jahr hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Danke für euer Interesse an unserem Jahresstart und danke wie immer dir, Desiree.
Sehr gerne.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.